Zukunftsgespräche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Napfgespräche, dem Podcast von Padman und Canina. Wie immer sind eure Hosts Sabine und Joe. Heute erfüllen wir Sabines und vieler anderer ihren Herzenswunsch und sprechen über die meistgestellten Fragen zur Deklaration auf Futterverpackungen und Dosen. Napfgespräche, der Podcast.
Also bin ich wieder schuld. Das ist aber auch ganz gut so, denn bei der Auswahl von Hundefutter oder Katzenfutter ist der Blick auf die Deklaration, also die Zusammensetzung und Nährwerte des Inhaltes, für viele oft entscheidend für den Kauf. Das höre ich immer wieder. Doch was genau steckt hinter den Angaben auf der Verpackung? Dazu kriegen wir auch viel Fragen, Joe, ne?
Auch jede Menge.
Ja, deswegen macht das ja durchaus Sinn. Eine Deklaration gibt uns als Tierhaltern ganz wichtige Informationen über die Zusammensetzung und die Qualität des Futters, damit wir wissen, was wir unserem Liebling oder unseren Lieblingen denn eigentlich füttern. Das zeigt halt die Hauptzutaten, listet die Nährstoffe auf und informiert natürlich auch über die zugesetzten Vitamine und Mineralstoffe. So erkennen wir, oder so können wir erkennen, sagen wir es mal lieber so, ob das Futter tatsächlich den Bedürfnissen unseres Tieres entspricht. Auch Angaben über das Mindesthaltbarkeitsdatum und die Fütterungsempfehlung, ganz wichtig, helfen uns dabei, das Futter richtig zu verwenden. Und natürlich gibt uns die Deklaration auch den Namen des Herstellers an für Transparenz und Sicherheit. Also wenn wir Reklamationen haben, immerhin damit. Eine gut gemachte Deklaration ist für uns Tierhalter also tatsächlich mehr als nur eine Pflichtangabe. Sie ist ein echter Wegweiser für eine ausgewogene und gesunde Ernährung unserer Tiere.
Wie vorhin schon gesagt, viele Tierhalter fragen immer wieder nach der Zusammensetzung, nach der sogenannten Deklaration. Und wissen wirklich nicht ganz genau, was da eigentlich so drin steht. Das ist so Fachchinesisch und die sagen so, kann ich nichts mit anfangen. Manchmal sind da Klammern drin, manchmal sind da keine Klammern, manchmal stehen da Prozentzahlen drin, dann steht da irgendwas drauf mit mindestens so und so viel Prozent Fleisch und dann guckt man drauf und stellt fest, aha, da ist ja nicht nur das, was vorne drauf steht, drin, also ein Tier, sondern da sind ja auch andere Sachen noch mit drin und sind dann völlig durcheinander und wissen wirklich nicht genau, was sie jetzt letztendlich machen sollen. Auch diese Zusammensetzung zwischen Nassfutter und Trockenfutter, ja, dass es da andere Prozentangaben gibt bei den Proteinen und bei den Fetten und der Rohasche und dergleichen. Riesengroße Fragezeichen und dann wissen sie meistens nicht, was sie dort irgendwie herauslesen können. Geht dir doch genauso, ja, ne, bei deinen Leutchen.
Absolut, und deswegen haben wir ja gesagt, frag ich dir heute einfach Löcher in den Bauch. Und damit fange ich jetzt einfach mal an. Ich frage das, was mit mir in den Kopf kommt. Und ganz häufig habe ich die Frage, was bedeutet eigentlich tierische Nebenerzeugnisse? Da machen die Leute immer so ein grimmiges Gesicht bei. Was heißt das genau?
Und tierische Nebenerzeugnisse sind alle da. Also das, was letztendlich von einem Tier, wir betrachten es ethisch, ein Tier, das ja praktisch als Nutztier zur Ernährung von Menschen und von Tieren geschlachtet wird, wollen wir das meiste natürlich so viel wie möglich gebrauchen und verbrauchen, damit es sein Leben nicht umsonst gegeben hat. Wenn wir jetzt dann das Fleisch nehmen, dann wird natürlich sehr gerne auf Muskelfleisch gesetzt. Der Kunde möchte gerne Muskelfleisch haben, weil er gehört hat natürlich, ja, der Hund, der stammt natürlich vom Wolf ab und er braucht ganz viel Fleisch oder Proteine aus dem Fleisch. In der einen Sendung, die wir gemacht haben, Folge 1 zu der Mini-Folge, war das ja, der Hund Fleisch oder braucht Aminosäuren. Er muss nicht unbedingt nur Muskelfleisch haben, sondern er kann auch tierische Nebenerzeugnisse bekommen. Das heißt, tierische Nebenerzeugnisse sind keine Schlachtabfälle, sondern es sind Nebenerzeugnisse, die in dem Moment Leber sein kann, das kann die Niere sein, kann die Lunge sein, das kann das Herz sein, etc. Ja, und diese Dinge sind wichtig, denn sie bilden mit Muskelfleisch zusammen ein Nährwertkomplex, woraus letztendlich Aminosäuren zusammengesetzt werden und ganz bestimmte Vitamine und Mineralstoffe. Und das ist ein wichtiger Punkt für tierische Nebenerzeugnisse. Haben wir keine tierischen Nebenerzeugnisse, müssen die entsprechenden Inhaltsstoffe, die Nährstoffe aus dem Fleisch, aus diesen Nebenerzeugnissen praktisch ja zugesetzt werden, damit wir den Gesamtkomplex der Nährwerte erfüllen.
Also keine Hufe oder Federn, Pünktchen, 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 das werde ich nämlich auch oft gefragt. Ja, und dann kommt häufig auch die Frage, warum steht denn nur mindestens 4% Huhn auf der Dose, obwohl es nach Huhn schmeckt?
Schmeckt das nach Huhn? Hast du mal probiert, wenn da 4% draufsteht?
Nee, aber mein Hund.
Hat der dann gesagt, das schmeckt nach Huhn?
Der gaggert dann.
Also ich habe das mal probiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ja so ein Typ, so ich mache so eine Futterdose auf und rieche da dran. Es gibt Dosen, da denkst du, besser nicht dran riechen. Es gibt Dosen, das riecht genau. Echt klasse. So, und dann steht da oder stand drauf mindestens 4% Huhn. Ich denke, okay, dann probierst du mal, ob du Huhn rausschmeckst. Nein, schmecke ich natürlich nicht, weil der Geschmack, sag mal, von einer 800 Gramm Dose mit 4% Huhn, inklusive, sag mal, auch den anderen Inhaltsstoffen, die da drin sind und natürlich auch noch dem Garsaft, das heißt Brühe, je nachdem, meistens wird Brühe zugesetzt, schmeckst du das nicht mehr, dass da Huhn drin ist. Aber von der Gesetzgebung her muss dementsprechend drinstehen, als Beispiel mindestens 4% Huhn, das bedeutet, dass in dieser Dose der Inhalt des Fleisches zu mindestens 4% aus Huhn besteht, wobei dann die anderen Zutaten nicht mehr daraus kommen müssen, aus dem Huhn.
Genau, mit Huhn darf das
mit
auch heißen.
Ne? Huhn, ne?
Genau.
Mit Huhn, genau.
Ja, und jetzt habe ich noch was, das klingt eigentlich eher nach Friedhof. Was sind Rohasche und Rohfaser?
Ja, Rohasche ist das, wenn das Futter verbrannt wird, was letztendlich hinter überbleibt. Das sind die sogenannten Mineralstoffe.
Genau.
Und diese Mineralstoffe ist ja ganz wichtig, ist das, was der Hund natürlich auch braucht. Und deswegen wird das gemessen. Wenn es verbrannt wird, dann wird das, was überbleibt, steht zum Beispiel 0,5, 1% Rohasche oder 2% Rohasche, sind die Mineralstoffe. Ja, Calcium, Magnesium und dergleichen, was halt aus diesem, aus dem Futter gewonnen wird in der Verdauung. Und Rohfaser sind die Anteile von Kohlenhydraten. Ja, das heißt, ein Rohfaseranteil zwischen, sag mal, 3-6% ist relativ normal. Alles, was größer wird, wäre dann schon ein diätetisches Futter, wo zum Beispiel die Magen-Darm-Tätigkeit oder die Darmtätigkeit, die Peristaltik angeregt werden sollte, um den Speisebrei dementsprechend durch den Darm fließen zu lassen.
Ja.
So, dafür ist dann die Rohfaser da. Und das ist der Anteil praktisch an verwertbaren Kohlenhydraten.
Jetzt gibt's ja häufig eine Diskussion um Rohasche, dass nicht mehr als so und so viel Prozent da drin sein darf, weil sonst, magst du das auch noch kurz erklären?
Durchfall entstehen könnte als Beispiel.
Okay, das ist der Grund der Frage, ne? Okay, und woran erkenne ich denn nun als Halter, der ganz viel Wert auf hochwertiges Fleisch hält, ob das Futter das auch wirklich enthält?
Ja, da ist das wieder, was wir vorhin hatten, tierische Nebenerzeugnisse und Fleisch. Erstmal ist generell ein Begriff, wenn da drin steht Fleisch, bedeutet das an und für sich, es gibt ja so geschlossene Deklarationen, kommen wir gleich noch zu, da steht dann nur Fleisch. Ja, und Fleisch ist dann eine Zusammensetzung aus Muskelfleisch und halt Innereien. Habe ich jetzt aber eine Deklaration, die mir sagt, okay, ich habe 50% meinetwegen Rinderfleisch. Und von diesen 50% Rindfleisch sind 28% Herz. Ja, dann meinetwegen 12% Lunge. Sind wir jetzt 28 plus 12, da sind wir schon bei 40, ne? So, und dann bleiben hinter noch 10% über, was ich meinetwegen dann aus Lunge und aus, was nehmen wir noch? Niere gewinnen kann. Und dann habe ich die Zusammensetzung und sehe, okay, ich habe Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse und die Wertigkeit hat etwas zu tun mit dem verdaulichen Rohprotein. Und je höher die Qualität ist, das heißt Muskelfleisch hat die höchste Qualitätsstufe mit Rohproteinen, also verdauliche Rohproteine, gefolgt von Lunge und von Herz, sind das einfach hochwertige Inhaltsstoffe. In der Kaskade runter wird es dann immer schwerer verdaulich, was du vorhin hattest, zum Beispiel eine Kralle oder eine
Feder.
Federn oder sowas, ne? Die sind schwer verdaulich. Sind auch Proteine, aber sind in ihrer Bioverfügbarkeit nicht so zu gebrauchen wie halt Muskelfleisch, Lunge, Leber, Herz etc.
Ja, es vergessen viele, ne, dass die Bioverfügbarkeit eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und da wir gerade schon beim Fleisch sind, wie viel Protein braucht mein Tier denn wirklich und können die Proteine vielleicht auch aus Pflanzen kommen?
Zwei Fragen, zwei Antworten. Mhm. Nummer eins ist, ein Hund brauchst du im Schnitt, je nachdem wie alt er ist natürlich, wie groß er ist und vor allen Dingen, was er leistet. Aber geh mal so Pi mal Daumen von 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht aus am Tag.
Ist ja fast wie bei uns, nicht?
So, wenn wir jetzt aber einen Welpen haben, dann kann das Ganze schon mal weiter nach oben gehen. Denn gerade der Welpe braucht in der ersten Zeit, so bis zu seinem, je nachdem was es für ein Welpe ist, sagen wir vom 5. bis zum 10. Lebensmonat, braucht er halt, hat er eine höhere Energieversorgung vonnöten und halt auch einen höheren Proteinbedarf. Und da muss der Proteinbedarf dementsprechend angepasst werden. Er sollte auch höher angesetzt werden. Oder ich habe einen Sporthund, ich habe einen Leistungshund, ich habe einen Diensthund, ich habe einen Hund, der körperlich, also körperlich, aber auch geistig arbeiten muss. Dann ist der Proteingehalt höher. Es gibt aber auch Rassen, zum Beispiel kleinere Rassen, da ist der Proteingehalt generell etwas höher und bei der größeren Rasse ist er etwas niedriger.
Hattest also, du heute Morgen eigentlich schon einen Shake?
Ja, ich hatte auch einen Shake, genau so. Das war auch so. Ja, ich habe das vor kurzem gesehen. Ja, der hat einen Protein zu sich genommen und hat den getrunken, nicht? Und ja, Fleisch gegessen. Was war das denn?
Ja, ich frage ja nur wegen des Interviews hier, nicht?
Ja, genau. Nein, aber ich habe noch keinen Hund gesehen, der einen Proteinshake getrunken hat. Vor allem, wenn er dies den selbst gemacht hat. Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Okay, wie sieht das aus mit dem Nassfutter? Warum ist denn da der Proteingehalt niedriger als beim Trockenfutter? Das werde ich auch oft gefragt.
Ganz einfach, ich habe ja Nassfutter und muss das, es wird alles auf Trockenbasis umgerechnet. Das heißt, beim Trockenfutter, der Proteinanteil, der da drin ist, meinetwegen, da steht 38% drauf, dann sagen alle so, boah, ist das viel, ne? So, und dann sagst du so, okay, dann nimm doch diese Dose hier, die hat 10% oder 12% Protein, dann sage ich, ist ja weniger. Nein, man muss das runterrechnen auf die Trockenmasse. Und dann hat hinter das Nassfutter in der Trockenmasse, in der Trockenrechnung, einen höheren Proteinanteil als ein Trockenfutter.
Im Grunde eigentlich logisch. Nun lass uns doch mal zu den analytischen Bestandteilen kommen, dann wird das noch deutlicher. Was bedeuten denn analytische Bestandteile? So, nur habe ich das rausgekriegt. Nicht?
Also die analytischen Bestandteile sind Rohprotein, Rohfett, das sind die Makronährstoffe, ja, Rohprotein, Rohfett, Rohfaser, Rohasche.
Okay.
Das sind die Makronährstoffe, das ist wie beim Menschen auch. Und dann kommen danach dann Vitamine und Mineralstoffe. Also die analytischen Bestandteile sind auf jeden Fall so aufgegliedert, das werdet ihr auf jeder Dose finden. Wenn ihr auf so eine Dose oder auf eine Butterverpackung drauf guckt, steht immer drin, analytische Zusammensetzung sind Rohprotein so und so viel Prozent, Rohfett so und so viel Prozent, Rohfaser, Rohasche und immer die Prozentangaben dahinter. Das sind die analytischen Bestandteile. Anders die Zusammensetzung. Die Zusammensetzung ist dann, was ist denn drin? Na, da kommen wir gleich noch in der Deklaration dazu.
Genau. Lasst uns mal jetzt auch tatsächlich dahin gucken, was denn nicht deklariert ist. Warum sind manche Sachen gar nicht drauf? Auf der Verpackung.
Es gibt deklarationspflichtige Inhaltsstoffe, aber es gibt auch Inhaltsstoffe, die nicht deklariert werden müssen. Meistens muss das, was zu viel drin ist, als Beispiel, auch in Vitaminen und dergleichen, muss deklariert sein, dass man ein zu viel erkennt. Ein zu wenig ist nicht das Problem. Ein zu wenig macht keinen Schaden. Na gut, dauerhaft schon. Naja, wenn ich ein zu wenig habe, dann habe ich halt meinetwegen ein Vitamin zu wenig oder Mineralstoffe zu wenig oder ein Protein zu wenig. Aber die Zusammensetzung zeigt mir einfach an, was ist denn genau drin in dem Moment und was ist vom Gesetzgeber erlaubt. Es gibt natürlich auch Inhaltsstoffe, die sind nicht deklarationspflichtig und brauchen auf die Tüte oder auf die Dose nicht drauf, weil sie halt für den Hund von der FEDIAF, die FEDIAF ist praktisch die obergeordnete Stelle, die Nährstoffinhalte festlegt, praktisch freigegeben ist und es wird gesagt, okay, das muss da nicht drauf sein in der Deklaration und von daher erscheint es da auch nicht.
Ja, dann maulen ja viele über Zusatzstoffe und denken, und Chemie, sind denn Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe wirklich schädlich?
Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe ist immer so eine Frage. Es gibt Hunde, die reagieren da natürlich drauf, logisch, ja. Allergien, Futtermittelunverträglichkeiten. Und da muss man wirklich schon mal fragen, okay, was für Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe sind denn drin? Eine, sagen wir, offene Deklaration, wie gesagt, wir kommen gleich noch zu Deklarationsmöglichkeiten, würde anzeigen, was da drin ist. Aber selbst wenn es da drin ist, sind es bei den meisten so, dass sie sagen so, hä, was ist denn das für ein Wort? Da war ich bei Chemie gerade krank, 8. Klasse. Ich kann nicht genau sagen, was das wirklich ist. Ja, also wer da sich wirklich mit auseinandersetzen möchte und das wissen möchte, was genau drin ist, der muss sich ganz einfach mal mit den entsprechenden Gesetzen auseinandersetzen. Da gibt es eine Verordnung, die Nummer 767 aus 2009. Wir stellen die ganzen Sachen in die Shownotes rein. Da könnt ihr euch das angucken. Diese Verordnung regelt praktisch das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln. Sie legt fest, dass Futtermittel sicher sein müssen und keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier oder die Umwelt haben dürfen. Wie ganz klar diese Verordnung heißt. So. Dann gibt es noch eine weitere Futtermittelverordnung und diverse Gesetze im Internet, die auch sagen, okay, was sind denn Pflichtangaben auf dem Etikett? Ja, Pflichtangaben auf dem Etikett zum Beispiel ist die Produktbezeichnung. Ist es ein Alleinfutter oder ist es ein Ergänzungsfuttermittel? Alleinfutter bedeutet, ich kann diesen Hund komplett mit diesem Futter alleine, nur allein mit diesem Futter, super klasse und vollumfänglich ernähren.
Wenn wir die Fütterungsempfehlung einhalten.
Genau. Ist es ein Ergänzungsfuttermittel, dann muss ich, wie das Wort schon sagt, ergänzen. Da muss ich gucken, okay, was fehlt denn da? Es gibt zum Beispiel Fleischdosen. Ja, dann sind dann jede Menge Fleisch drin, aber es fehlen Kohlenhydrate. Oder es fehlt Öl. Es fehlt Magnesium, Kalzium, was ich zusetzen muss, durch eine Knochenfütterung oder durch Blutmehl und dergleichen. Andere, sag mal, Nährstoffkonzentrate, die ich praktisch dem Futter beigeben muss, damit ich dann ein Gesamtalleinfuttermittel wieder habe. Da muss der Verwendungszweck draufstehen. Für welche Tierart und Kategorie ist das Futter bestimmt? Dann die Zusammensetzung, über die wir gerade gesprochen haben. Die analytischen Bestandteile, also Rohprotein, Rohfett, Rohfasern, Rohasche. Dann die Zusatzstoffe, wie Vitamine, Mineralstoffe und andere Zusatzstoffe mit spezifischen Funktionen. Dann muss die Fütterungsempfehlung drauf sein. Es muss das Mindesthaltbarkeitsdatum drauf sein und Name und Anschrift des Herstellers oder des Inverkehrbringers. Es gibt ja auch sogenannte OEM. Das heißt, die produzieren oder haben ein Futter, was aber jemand anders herstellt. Oder aber es wird im Discounter verkauft, aber der Hersteller ist eigentlich jemand anders. Das muss mit draufstehen. Da muss das Nettogewicht drauf sein und eine Charge- oder Losnummer, damit man hinter sagen kann, okay, Rückverfolgbarkeit des Produktes, ist damit was gewesen, damit man auch gucken kann, wenn ein Tier eventuell erkrankt sein sollte, woran liegt das? Sieht man immer wieder in der Presse natürlich auch, Futter wird zurückgeholt. Muss zurück, weil ist zu viel davon drin oder ist zu viel davon drin oder ist es irgendein Schadstoff reingekommen.
Das war ja jetzt eine ganze Menge. Dabei ist doch die Frage häufig nur, wie erkenne ich denn ein gutes Futter an der Deklaration?
Wie erkenne ich ein gutes Futter an der Deklaration? Das ist genau diese Geschichte. Es gibt unterschiedliche Deklarationsformen. Es gibt eine sogenannte geschlossene Deklaration. Es gibt eine halboffene Deklaration. Und es gibt eine offene Deklaration.
Okay, wo sind die Unterschiede? Die offene ist natürlich die beste, ne? Weil da kannst du alles lesen, denke ich mal, oder?
Die offene ist eine offene. Und die geschlossene ist eine geschlossene.
Also mehr brauchen wir dazu nicht.
Mehr brauchen wir nicht wissen, nein. Ich fange mal bei der geschlossenen Deklaration an. Dann steht da hinten drauf meinetwegen, okay, Mais, Reis, was weiß ich, irgendwas noch an Gemüse und dergleichen, ja. Und dann geht das immer weiter runter mit einem Komma dazwischen. Es sind keine Klammern, es sind keine Prozentangaben drin, gar nichts.
Wie viel Wert legen Sie auf Transparenz?
Genau. So. In diesen geschlossenen Deklarationen muss im Grunde genommen nichts weiter drinstehen. Da können dann Hersteller ganz viel drin verstecken.
Ja.
Na, also da kann alles Mögliche drin sein. Sie sind nicht verpflichtet, das da reinzusetzen. Habe ich eine halboffene Deklaration, könnte da zum Beispiel stehen, 30% Pute, Komma, Reis. Jetzt weiß ich aber nicht. Und so weiter und so fort. Ja, geht das dann runter. Immer kommt da wieder ein Komma und dann kommen die weiteren Inhaltsstoffe bis runter zu den Mineralien und Vitaminen und dergleichen. Und manchmal sieht man da noch, was weiß ich, Vitamin A. Da steht da 2%. Du weißt aber nicht, von welcher Menge jetzt eigentlich ganz genau. Und diese 30% Pute, die dann da als Beispiel stehen, weißt du ja nicht, wie ist die Zusammensetzung der Pute? Was genau wird da jetzt gerade eigentlich tatsächlich verwendet?
Nur der Magen, nur die Lunge, nur oder
genau.
Schön
was
gemischt,
ist es wirklich von der Pute? Genau, du weißt das nicht, weil da steht einfach nur 30% Pute, mehr nicht. So, und dann gibt es die offene Deklaration. Und die offene Deklaration ist dann, dass da steht, meinetwegen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, 60-65% meinetwegen an Fleisch. Und dann ist die Klammer zu, dann kommt Komma und Klammer auf und andersrum, Fleisch, 50% oder 65%, Klammer auf, das heißt, es gehört jetzt zu dem Anteil Fleisch und dann wird dargestellt, was ist da drin? Ist das Herz mit so und so viel Prozent? Ist das Lunge mit so und so viel Prozent? Ist das Niere? Ist das Leber? Klammer zu, dann weiß ich, okay, das ist die Zusammensetzung von den 65%, die ich gerade hatte. Und dann geht das weiter runter, genauso auch dann mit Kohlenhydraten, mit also Gemüse, mit Getreide oder was auch immer, da sind die genauen prozentualen Angaben drin und ich kann genau nachverfolgen, wenn ich 100% des Produktinhaltes habe und das einfach zusammenzähle, die Prozentanzahlen, dann komme ich auf 100. Fehlt da irgendwas? Ist das ein Fragezeichen, wo ich sage, und was ist das jetzt?
Gucken Sie mal rein, die Dose ist doch voll.
Die Dose ist ja voll, ne? Also ist alles drin. Nein, das ist auch, es gibt auch so Hersteller, die schreiben halt drauf nur 60% Fleisch. Das ist jetzt eine halboffene Deklaration. Und dann wird hinten aufgeführt, wieder mit Kommata getrennt, aber ohne irgendwie noch etwas dahinter, welche Prozentangaben. Und dann steht dann einfach nur, das ist die Zusammensetzung. Meinetwegen eine Vollfleischdose. Ich weiß aber nicht wirklich, was ist drin. Oder aber, es gibt auch den Hinweis, dann steht drauf, okay, ich habe meinetwegen 28% Huhn und dann siehst du plötzlich, okay, es sind dann noch, dann kommt Komma und dann kommt so und so viel Prozent Leber und Niere und Lunge, wo aber nicht mehr deklariert ist, von welchem Tier kommt es.
Ja.
Das gibt es auch.
Ja, es ist sehr spannend, dieser Exkurs also, in diese Welt.
Deswegen, je offener die Deklaration ist, je mehr ich sehe, okay, da sind Prozentanzahlen und nach den Prozentanzahlen geht eine Klammer auf und da steht nochmal was drin, um was es tatsächlich geht beim Fleischanteil, Klammer zu, Komma und dann kommt meinetwegen Getreide oder Kartoffel oder was auch immer, oder jetzt Gemüseanteil und so weiter, bis runter, dass ich sehen kann, wie viel Vitamine drin sind drin, wie ist die Zusammensetzung der Mineralstoffe und Öle.
Ja, neulich wurde ich dann aber gerade dabei, sind noch nach dem Wassergehalt gefragt, ne, der explizit ja ausgewiesen wird. Und ich wurde gefragt, sag mal, da ist so viel Wasser drin, ist es dadurch weniger nahrhaft? Warum wird der Wassergehalt bei Nassfutter mit angegeben?
Der wird eigentlich nicht mit angegeben, wenn, dann wird die Brühe angegeben.
Ach so, so rum also
Brühe,
ist das.
Brühe, wird
Brühe muss deklariert werden. Okay.
Brühe muss deklariert werden. Meistens hast du so zwischen 25-28% Brühe. Und Brühe bedeutet ja auch, dass da Mineralien drin sind, Salze. Also musst du es deklarieren. Brühe ist ein Nährmittel, ein Nahrungsmittel. Und das sind deklarationspflichtige Inhaltsstoffe. Hast du jetzt aber ein Futter, wo ein hoher Anteil von Fleisch ausgelobt wird und es wird keine Brühe drauf geschrieben, dann kannst du davon ausgehen, für den Prozess, wenn das Fleisch praktisch aufgekocht wird oder der Doseninhalt, verliert ja Nummer eins auch der Inhalt Wasser. Ja, das Fleisch hat ja Wasser und entweder wird es im eigenen Saft gegart, also im eigenen Wasser, oder es wird Wasser zugesetzt im Herstellungsprozess, dann ist das deklarationspflichtig. Also wenn es als Zutat hinzugefügt wurde, ist es laut den EU-Vorgaben und der Futtermittelverordnung auf alle Fälle deklarationspflichtig und es muss auf dem Etikett angegeben werden.
Ah, so rum ist das wichtig zu wissen. So, und apropos Wasser und kein Wasser, jetzt kommt die Kernfrage. Wie vergleiche ich denn Trocken- und Nassfutter richtig? Da kommen ja die meisten Menschen, gerade auch beim Füttern selbst, was ich für sehr gefährlich halte, das Stichwort ist Diabetes, beziehungsweise ich fütter zu viel, weil Trockennahrung im Napf natürlich immer viel weniger ist als Nassnahrung. Und viele möchten wissen, wie die Deklaration von Trocken- und Nassfutter miteinander verglichen werden kann. Weil sie das nicht auf die Reihe kriegen, da zu differenzieren, auch gerade was die Prozentangaben halt anbelangt, weil es halt einfach irreführend ist für sie.
War das jetzt alles?
Ja, also nochmal, wie vergleiche ich Trocken- und Nassfutter richtig?
Ja, dann sabbel doch nicht so lang. Also ich habe auf der einen Seite, wie ich das vorhin schon mal sagte, meinetwegen ein
Männer.
Futter. Ja, genau. Frauen, immer nur sabbeln. Wir haben ja vorhin schon so, eigentlich hat keiner mitgekriegt, aber es gibt ja so einen herrlichen Talk, ne? Helga und Morianne, ne?
Morianne ja heißt genau. Die Mensch.
Okay, Entschuldigung.
Die stehen am Tor und schnacken.
Genau. Keiner sieht, dass wir auch ein Tor haben. Nein. Also nehmen wir mal an, wir haben einen Proteingehalt in einem Nassfutter von 10%. So, dann steht noch die Feuchtigkeitsgehalt drauf. Steht ja auch immer drauf, Feuchte. Meinetwegen 87% oder 78%. Nehmen wir mal an, das sind 80%. Jetzt habe ich 100% Dosenfutter, Nassfutter. Von dem muss ich jetzt runterrechnen auf die Trockensubstanz. Das heißt, ich nehme 100% minus 80, mein Feuchtigkeitsgehalt, bleibt 20% Trockensubstanz.
Alter Schwede.
Und aus dieser Trockensubstanz kann ich dann hinterher berechnen, wie hoch ist denn dann in dem Moment mein Anteil von Proteinen?
Yo.
Bist du noch da?
Jo.
Bist du noch?
Helga, beziehungsweise Morianne bin ich ja, die hört ganz genau zu.
Nein, also wir werden die Berechnung dafür in die Shownotes stellen, da guckt euch ja das bitte an. Da werden wir die reinpacken, so dass ihr jederzeit auch grob überschlagen könnt, was ist eigentlich da drin. Jetzt kommt noch natürlich ein wichtiger Faktor. Ich habe jetzt Trockenfutter und ich habe Nassfutter. So, dann sind Inhaltsangaben drauf. Und dann seht ihr auch schon mal, auch beim Nassfutter, ist auch ganz interessant, guckt mal drauf, was da drin steht, meinetwegen alterstechnisch Adult, Kilogewicht, meinetwegen 25 oder 30 Kilo, sollte man irgendwie eine Fütterungsempfehlung von, sag mal, 1200 Gramm, je nachdem, was wir für einen Hersteller haben und je nachdem natürlich, was auch an Inhalt drin ist. Dann lohnt es sich wirklich mal zu vergleichen von der Qualität des Inhaltes mit einem anderen, mit einer anderen Dose. Oftmals werdet ihr es sehen, dass zum Beispiel dann eine andere Dose sagt, okay, du brauchst bei der gleichen Menge vielleicht 1600 bis 1800 Gramm. Okay, das heißt, ich habe hier einen weniger Kalorienanteil drin als die erste Dose, die einen höheren Nährwertanteil drin hat. Da kann man schon dementsprechend miteinander vergleichen. Übrigens, was nicht deklarationspflichtig ist bei den Nassfuttersorten, ist, dass da unbedingt die Kilokalorien draufsteht. Das kommt jetzt immer mehr, dass da auch drin steht, entweder Megajoule oder Kilokalorien pro 100 Gramm, dass man das besser überschlagen kann.
Ja, das liegt aber auch an den Tierärzten, die Ernährungsberatung machen. Die sagen, ihr Hund braucht so und so viel, zack, und dann werden die nach Hause geschickt. Ne?
Deswegen genau, das haben wir steht ja dann aber auf dem Futter nicht drauf. Ne? Ist ein bisschen schwierig, aber ich schreibe trotzdem eine Berechnungsgrundlage in die Shownotes rein, dass ihr euch jederzeit das angucken könnt. Jetzt gucke ich auf das Trockenfutter.
Und denkt dran, Punktrechnung geht vor Strichrechnung, nicht?
Ja, mag sein. Ich schreibe. Nee, da ist mit Punkt und Komma. Also, und Ausrufezeichen und Gleichheitszeichen und so. Habe ich jetzt ein Trockenfutter, dann steht auf den Säcken meistens drauf, auch natürlich eine Fütterungsempfehlung und dann kann man schon mal sehen, Kilokalorien pro ein Kilo, passt dann plötzlich irgendwas mit 3400 bis meinetwegen 4800 Kilokalorien. Ja, so und dann kann ich schon sehen, okay, das rechne ich jetzt mal runter auf 100, dann habe ich natürlich 380 bis 460 Kilokalorien pro 100 Gramm und wenn der dann meinetwegen davon nur 320 bis 380 Kilokalorien haben darf, dann ist es klar, dass ich aus so einem Trockenfutter etwas natürlich ganz weniger moderat geben muss und nicht einfach so, ja, der Napf ist voll, ne, bis oben hin und das hat ihm geschmeckt, aber irgendwie im Laufe der Monate wird er auch immer irgendwie fetter, ne? So. Und das kann dir bei Nassfutter natürlich auch passieren.
Na klar.
Wir haben leider, und jetzt kommt die Krux, interessanterweise, dass die Studien gezeigt haben, dass wir über 50% Adipöse, das heißt zu fette Hunde haben im Lande Deutsch und dass das nicht Das ist echt interessant. Das kommt nicht aus der Trockenfütterung, sondern aus der Nassfütterung überwiegend. Und das finde ich spannend. Das heißt, Nassfutter wird tatsächlich irgendwie, weil es auch mal natürlich dann vielleicht natürlich auch kommen. Hauen wir einfach rein. Mehr ist gut. Nein, ist nämlich nicht.
Naja. das ist halt auch einfach des Deutschen liebstes Kind, nicht? Der Hund, und der kriegt alles. Und vor allen Dingen kriegen die ja auch ganz viel Reste vom Mittagessen.
Ja, die kriegen
dazu
ja auch
noch. Ich esse ja den ganz gesund, der kriegt immer die Reste vom Mittagessen.
Ja, ich weiß noch, meine Frau kam irgendwann und sagte so, ich habe hier einen Kunden, und der sagt am laufenden Meter so, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, mein Hund, dem setze ich sein Essen vor und der mag das gar nicht. Dann irgendwann mal nachts geht er da dran, ne? So, und dann hat sich das angeguckt, was kriegt der denn? Und der war ganz proper, ne? Also dem hing so schon fast der Bauch auf dem Boden.
War ein Dackel.
Nee, was war das denn einer? Ich komme jetzt nicht drauf, was das war. Auf jeden Fall, der war ganz proper dabei. Ja, und dann sagte sie, okay, dann bitte Anamnese, was kriegt ihr denn so zu fressen am Tag? Ja, morgens früh bekommt ihr erstmal beim Aufstehen, ne, wenn ich da sitze, meinen Kaffee, die dicke Leberwurststulle.
Siehst du? Ja.
Dann frisst er sein Fressen direkt danach, weil da hat er ja noch Hunger. Dann ist er aber nachmittags bei Oma. Und da gibt's da dicke Käsestulle.
Oder Käsekuchen, noch schöner.
Und noch Leckerlis, ne? Weil auch der Junge, ne, das ist ja, oder das Mädel, ne? Guck mal, wie der schön guckt. Und zack, noch jede Menge Kohlenhydrate rein. Der Hunger ist nicht ganz so groß, aber der wird langsam ein bisschen größer, weil der Magen auch größer wird. Ja, und dann sitzen die abends vor ihrem Futter, und der wollte dann abends tatsächlich erstmal nichts mehr fressen und kriegte natürlich da wieder seine Leberwurststulle, weil sie halt, ne, das üblich war. Aber sein Trockenfutter, das hat er erstmal nicht angerührt, außer nachts. Da fing er dann plötzlich wieder an zu fressen, weil er dann irgendwann wieder Hunger bekam, ne? So, und da hat er einen sehr ungesunden Fressrhythmus aufgebaut.
So, und, hoffentlich hören uns keine Pfälzer zu.
Das ist nicht nur bei Pfälzern so. Naja, auf jeden Fall, das ist dann hinterher auch ein Problem. Die richtige Fütterungsmenge und das richtig berechnen können aus so einer Dose, aus einem oder aus einer Trockenfutterverpackung heraus, die richtigen Bestandteile zusammen zu addieren und das richtige Futter sich wirklich rauszusuchen und zu sagen, okay, das sind die Mengen, die ich verfüttere, und das ist das, was der Hund tatsächlich braucht.
Okay, Joe, was viele meiner Kunden interessiert, wir sind vorhin kurz drauf eingegangen, kannst du bitte noch ein bisschen mehr sagen über diese nicht deklarationspflichtigen Zusatzstoffe?
Gerne, weil das fragen nämlich meine Leute auch immer wieder.
Ach.
Ja, also im Bereich von Hund- und Katzenfutter gibt es halt eine Reihe von Inhaltsstoffen, die nicht deklarationspflichtig sind, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Das bedeutet, dass sie nämlich nicht auf einem Etikett aufgeführt werden müssen, obwohl sie im Futter enthalten sein können. Diese versteckten Inhaltsstoffe können dann für Tierhalter komplett undurchsichtig sein, weshalb es hilfreich ist, sich einmal damit auseinanderzusetzen und diese auch zu erforschen. Denn die findet ihr auch unter diesen ganzen Zusatzinformationen in den Shownotes. Zum einen sind das technologische Zusatzstoffe. Dazu gehören dann Stoffe, die dem Futter während der Herstellung hinzugefügt werden, um ganz bestimmte Eigenschaften des Futters zu verbessern, wie zum Beispiel Stabilisatoren, Emulgatoren, Verdickungsmittel, Feuchthaltemittel, solange die in geringen Mengen verwendet werden und keine spezifische Wirkung auf das Tier haben sollen, müssen sie einfach nicht deklariert werden.
Das ist ja aber blöd, ne? Denn gerade bei den Allergikern, ne, erlebe ich immer wieder, nehmen wir mal an, Huhn geht, ne, dass einige Huhndosen gehen, andere nicht. Liegt das denn dann tatsächlich unter Umständen an den Verdickungsmitteln?
Das kann sein, aber mit dem Huhn glaube ich eher, dass wir so stark mittlerweile alles mit Huhn haben, dass viele Hunde mittlerweile der Körper praktisch ein Allergen gegen Huhn entwickelt
hat. Dann war es ein schlechtes Beispiel, okay.
Das war ein ganz schlechtes Beispiel, deswegen lassen wir das einfach. Wir gehen auf ein anderes Thema über. Nein, aber
Nuss.
Gerne. Nein, es kann sein, dass tatsächlich solche Zusatzstoffe ein Auslöser sein können. Deswegen, ja, wenn man dann wechselt auf eine andere Fleischsorte, aber es bleibt, dann muss man einfach gucken, okay, auch der Hersteller meinetwegen das Gleiche, da muss man einfach anfragen, so machen wir das ja auch, und sagen so, lieber Hersteller, setz mal bitte oder mach mal bitte, leg mal offen, was du da drin hast. Es könnte sein, dass einer, also unser Hund, Patient, auf eins von den Inhaltsstoffen reagiert. Zum Beispiel auf die Emulgatoren oder Stabilisatoren, ja. Auch Hefe, oftmals steht ja drauf, Hefe, sie ist zwar inaktiv, das heißt, sie gärt nicht mehr, sonst wird der Hund ja fürchterlich dick. Nein, aber die inaktive Hefe kann trotzdem dazu führen, alle diejenigen, die ein Leaky Gut haben oder haben ein Problem mit Hefe, Hefepilz, ja, dann ist das genauso ein Trigger. Also kann das durchaus sein. Aber Hefe wird deklariert.
Ja, klar.
Dann nochmal Geschmacksverstärker und die Aromen. Ja, das sind, die sind auch oft nicht deklarationspflichtig, obwohl sie dem Futter zugesetzt werden können. Um ganz einfach natürlich auch die Akzeptanz beim Tier zu hören. Das sind erhöhen. Das sind genau die Sachen, wo die Leute sagen, ah, Lockstoffe, ne?
Ja.
So Zucker oder sowas, ne? Aromen. Mein Tier mag nur eine ganz bestimmte Sorte. Und wenn es das als Welpe schon bekommen hat, dann ist das etwas, wo halt auch eine Gewöhnung drin ist, die dann auch sehr schwierig ist, wieder abzugewöhnen. Bei Katzen haben wir das auch, ne? Was die Mama nicht frisst, das frisst das Kitten auch nicht. Und das kann problematisch sein. Und vor allen Dingen, wenn ein Tier auf ganz bestimmte Aromen oder Geschmacksverstärker reagiert.
Ja, es wird immer schlimmer mit der Reaktion auf.
Genau. Dann haben wir natürlich auch noch verarbeitungsbedingte Rückstände, die zum Beispiel Lösungsmittelreste oder geringe Mengen an chemischen Substanzen. Die müssen auch natürlich nicht angegeben werden, wenn sie sich unter dem gesetzlich festgelegten Grenzwert befinden. Das wiederum kann man in den Sachen von der FEDIAF nachlesen. Dann haben wir sekundäre Pflanzenstoffe und natürliche Giftstoffe. Ja, das ist natürlicherweise in pflanzlichen Zutaten sind die enthalten. Logisch. Ansonsten wären es ja keine sekundären Pflanzenstoffe. Und auch natürliche Giftstoffe, das ist ja oftmals in der Schale von einem Obst enthalten oder auch in einem Blatt. Ja, die gelten auch oft nicht als deklarationspflichtig. Auch da sind geringe Mengen von natürlichen Giftstoffen, wie zum Beispiel Oxalsäure in Spinat. Ja, die muss nicht unbedingt explizit deklariert werden, weil sie halt gering ist und unschädlich ist für das Tier in der geringen Menge. So, dann haben wir noch ganz bestimmte Zusatzstoffe, die unterhalb bestimmter Schwellenwerte sind, die auch nicht deklariert sind. Selbst wenn ich die jetzt auflisten würde, es sind Vitamine, es sind Mineralien und Spurenelemente. Viele könnten vielleicht damit gar nichts anfangen, es sei denn, sie sind Ernährungsberater und Diätetiker. Dann haben wir tierische Nebenerzeugnisse, dementsprechend, wie wir das vorhin schon gesagt haben, die nicht unbedingt deklarationspflichtig sind. Sie werden einfach nicht aufgelistet. Dann haben wir Konservierungsstoffe, die auch zum Haltbarmachen dienen. Auch dort ist es so, dass ganz bestimmte Stoffe nicht deklarationspflichtig sind. Antioxidantien, Stabilisatoren hatte ich vorhin schon. Auch wieder, es kommt auf die Mengenangabe an. Ne? Und also da sieht man ganz einfach, wenn man sich nicht sicher ist, einfach den Hersteller anschreiben und darum bitten, sagt mir bitte, was ist bei euch drin, denn ich vermute, dass mein Hund oder meine Katze darauf reagiert.
Ja, jetzt last not least, doch die letzte Frage, worauf sollten Tierhalter denn wirklich achten?
Ja, die Qualität der Deklaration prüfen. Ja, das ist einmal freiwillige Angaben aller Inhaltsstoffe. Je transparenter das ist, desto besser ist es. Das heißt, keine geschlossene Deklaration, da würde ich echt die Finger weglassen, weil da wird alles drin versteckt. Und man kann es nicht rausfinden, woran liegt es denn jetzt ganz eigentlich. Das ist nur Pokern, wenn ein Tier darauf reagieren sollte. Also da, die Qualität ist nicht nur von außen das tolle Bild, was da drauf ist und das Marketing und Marketing-Wording, sondern tatsächlich raufgucken, Zusammensetzung angucken, Zusammensetzung, wenn da schon Deklaration steht, ohne in der Zusammensetzung steht drin, was drin ist, ja, aber wenn dann hinterher keine Prozentangaben da sind und das geschlossen ist, einfach Finger weglassen. Dann ist bei den Marken auch wieder etwas. Marken haben natürlich eine Markenbotschaft und sie signalisieren, meine Marke ist sicher für dein Tier. Auch dort gilt genau das Gleiche. Prüft die Marke anhand seiner Deklaration und der Zusammensetzung der Inhaltsstoffe. So, nicht alle vertrauenswürdigen Siegel dienen für eine komplette Transparenz, sondern es ist oftmals eigentlich nur, ja, dass der Kunde es kauft, weil da steht's drauf. Leider. Okay. Das kann man nicht über den Kamm scheren, aber ist leider öfter so. Öfter so.
Also, Augen auf beim Hunde- und Katzenfutterkauf.
Genau, gut, dass du nicht gesagt hast, Augen auf beim Hunde- und Katzenkauf.
Nee. Augen auf. Heute nicht.
Genau, heute nicht. Ja, also wie gesagt, schaut in die Shownotes, da werden noch ganz viele Informationen drinstehen und wenn irgendwelche Fragen sind, fragt einfach. Und Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall Sterne abgeben. 5 Sterne wären uns natürlich am liebsten. Kommentar mit dazu lassen, so dass wir auch Fragen beantworten können und natürlich weitererzählen. Einfach schwärmen von dem, was wir hier tun.
Ja, und ein großes Danke an Joe, der sich heute hat Löcher in den Bauch fragen lassen.
Ja, die muss ich jetzt erstmal irgendwie stopfen.
Dann hü, es ist ja auch Mittag.
Ich sag dann schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ich auch, bis Danny, ciao.
Matzgespräche.